wird angespielt von dem Josh Allen und wie schnell und aufmerksam dann der Cornerback in dieser Coverage eben mit bei der Übergabe, also erst macht er die Hüfte auf nach innen, übergibt die Nummer 1 und kommt sofort zurück und ist praktisch an der Line of Scrimmage beim Running Back. Und natürlich sagt man immer, ja, wir wollen so eine 1-zu-1-Situation produzieren. Also wir wollen, dass da einer auf einen ist und dann geht's los. Aber diese Verteidiger, die, also auch bei den Chiefs, die fassen da so brutal gut zu im Tackling. Und so kam überhaupt nicht viel Raumgewinn dazu. Ich glaube, ein Meter oder zwei maximal sind dann rausgekommen. Und im ersten Moment siehst du den echt frei und dann, wie schnell das geht, dass in dieser Coverage es dann zugemacht wird, ne? Also durch den Shift hervorgerufen, die Coverage verändert.
Freitag früh, es scheint die Sonne hier in Franken. Wir sind der Football Now Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast-Moderator. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann. Hello.
Hallo Johannes, grüß dich.
Guten Morgen. Grüß dich. Und wie ist die Stimmung Freitag früh bei dir?
Ach, entspannt eigentlich. Freitag ist immer so ein Tag für mich, wo ich ja viele Dinge aufarbeite aus der Woche raus. Die ganzen Trainings, die ich hatte. Freitags ist so ein bisschen, man würde glaube ich sagen, Bürotag. Viele Sachen einfach dann mal mache, wo man die ganze Woche nicht dazu kommt, die versuche ich dann eben da abzuarbeiten. Also insofern ist es entspannt, ruhig, aber jetzt haben wir natürlich aufregenden Podcast vor uns. Und schon ist der Puls wieder oben, ne? Schon
ist wieder. Oh, ist der Puls ganz oben gleich, Martin. Jetzt haben wir schon über 140 Folgen und ja, trotzdem noch Puls, jawohl.
140 Folgen haben wir schon.
Ja, genau.
Also ich habe schon immer noch so eine gewisse Aufgeregtheit, oder?
Also bei mir ist es mittlerweile, wenn wir jetzt keinen Gast oder so haben oder jetzt ein ganz spezielles Thema, über das wir sprechen wollen, freue mich eigentlich immer drauf, hier, okay, wir nehmen mal wieder auf, wir quatschen zusammen über Football, sind wieder spannend, dir zuzuhören. Ich habe auch letztens mal einer Freundin das Interview mit Mark Nisotscha gezeigt und die jetzt gar nichts mit Football zu tun hat und hat auch gemeint, ja, also der Martin, den kann man echt richtig gut zuhören und so, ja, also auch wenn sie nichts mit Football zu tun hatte, das ist schon immer, kommt schon immer gut an
dann. Okay, hoffentlich ein Einschläfer, ne? Dass jemand dann irgendwie einschläft, dass er den Podcast nutzt, um einzukommen.
Nee, also das glaube ich jetzt nicht mehr. Vielleicht machen das manche abends nochmal zum Runterkommen. Wir sind jetzt nicht die ständig richtig laut werden im Podcast oder irgendwie, ne, so, also von dem her. Aber ich denke schon, dass unsere Hörer uns anhören wegen den Inhalten, die wir bringen.
Ja. Genau, das ist eben das. Ja.
Ja. Ja, genau. Fangen wir gleich mal an mit einem Thema aus der NFL. Du hast das Spiel Bills gegen die Chiefs dir auch genau angeschaut. War ja ein richtig spannendes Spiel, ne? Also man kennt die beiden Chiefs gegen Bills auch immer aus den Playoffs. Chiefs waren ja ungeschlagen bis dahin und haben ja 30-21 dann verloren. Ja, Martin, was sagst du zum Spiel?
Ja, also war, wie du sagst, ein wirklich spannendes Spiel. Ich habe was angeguckt, habe mir dann auch, das ist ja so, wissen wir ja, ich bin so ein bisschen ein Fan von dem Josh Allen als Quarterback. War für mich interessant zu sehen oder ich wollte herausfinden, wie macht er das in dem Spiel? Also wie geht er das Spiel an? Natürlich klare Favorit die Chiefs mit dem Patrick Mahomes als Quarterback. Und dann habe ich mir eben das Spiel wirklich auch mal im Coaches View angeguckt und mehr analysiert. Und du siehst dann auch, was die Trainer so was die so hatten, welche Ideen sie hatten. Chiefs gewohnt locker, also ne, in ihrer Art und Weise. Die haben ja dann gleich mit so einem Double Reverse angefangen in der Offense, wo du denkst, wow, jetzt geht's aber gleich richtig los. Aber das ist ja dieser Spielspaß, den der Patrick Mahomes da immer vermittelt. Und eigentlich war für mich dann die Frage, Spielspaß gegen die Bills meiner Meinung nach arbeitende Mannschaft, klare Strukturen. Also ich glaube, deswegen sehe ich die so gerne, weil eben dieses Coaching auch so ein eher mein Stil ist. Diese klaren Strukturen, Aufbauen der Gameplan auf beiden Seiten des Balles. Und so war es für mich wirklich ein sehr interessantes Spiel. Und so wie erwartet ging es eben dann gleich los. Aber dieses Spielerische, also dieses ja, toll, alles locker, alles lustig, so wie der Patrick Mahomes und der Travis Kelce das ja rüberbringen, auch in der Öffentlichkeit, ist es passiert und da passiert natürlich auch dann immer wieder mal ein Fehler und so war es nicht verwunderlich, dass natürlich gleich eine Interception passierte, dass die Bills gleich eine Interception abgefangen haben. und dann den Drive angesetzt hatten. Da war es dann aber für mich wieder interessant, auch die Verteidigung zu sehen der Chiefs. Das muss man sagen, das war schon phänomenal. Gibt's, ich glaube, das zweite Play im ersten Drive der Bills ist es. Ich glaube, das zweite ist es ja, wo du eine Verteidigung siehst, wo fünf Mann an der Linie stehen, zwei im Two-Point-Stands, drei im Three-Point. Also das heißt eigentlich eine 3-4, würde ich mal sagen, Nickel mit dazu. Und wie dann der Linebacker zurückgeht, die Linie rausschiftet, also die shiften alle eine Technik weiter raus. Und so gibst du halt der Offense-Line eine neue Aufgabe zur Protection. Und das wirklich Spannende kam dann für mich, dass der Linebacker eben zurückgedroppt ist, das Play beginnt und er dann eben den In-Call bekommt von dem Cornerback, der übernimmt den Number-One-Receiver und dann siehst du den Running-Back schön frei auf der Außenseite, wird angespielt von dem Josh Allen und wie schnell und aufmerksam dann der Cornerback in dieser Coverage eben mit bei der Übergabe, also erst macht er die Hüfte auf nach innen, übergibt die Nummer 1 und kommt sofort zurück und ist praktisch an der Line of Scrimmage beim Running Back. Und natürlich sagt man immer, ja, wir wollen so eine 1-zu-1-Situation produzieren, also wir wollen, dass da einer auf einen ist und dann geht's los. Aber diese Verteidiger, die also auch bei den Chiefs, die fassen da so brutal gut zu im Tackling. Und so kam überhaupt nicht viel Raumgewinn dazu. Ich glaube, ein Meter oder zwei maximal sind dann rausgekommen. Und im ersten Moment siehst du den echt frei und dann, wie schnell das geht, dass in dieser Coverage es dann zugemacht wird, ne? Also durch den Shift hervorgerufen, die Coverage verändert. Also das ist schon, war schon großes Kino. Das ist ein Play 5 oder Play 6 des Spiels dann schon so zu machen, so zu spielen. Das ist schon echt klasse, ne? Also da siehst du auch die Chiefs, was die für eine gute Defense haben, wie gut die wissen, was da passiert, ne? Also das jetzt mal so als Beispiel herausgezogen. Da kann man dann ganz viele andere Sachen noch machen, sagen. Also was auch toll war, fand ich, da muss ich jetzt nachschauen, weil ich den Namen nicht weiß, der Running Back Ty Johnson von den Bills, der dann am Ende des Spiels eigentlich da unheimlich viel Verantwortung übernommen hat und getragen hat mit seinen Läufen, die er da wirklich, also der fünf Läufe, die er da nicht mit einer Willenskraft da reingelaufen ist und es klar gemacht hat, damit die dann eben auch die entsprechenden Yards noch kriegen. Das war schon echt phänomenal, muss ich sagen. Also das sind so die Dinge, die mir da aufgefallen sind. Ansonsten beide Mannschaften einen tollen Gameplan, aber man sieht die Offense der Bills einfach mit 70 Yards mehr als die der Chiefs und da merkst du dann schon, da ist schon ein Unterschied da. Also das Rad, das Zahnrad, die Zahnräder bei den Bills in der Offense haben super ineinander gegriffen und klar, die Bills haben ja auch keine schlechte Defense, ne? Das ist ja das Gleiche, ne? Also da siehst du ja auch dann wirklich tolle Typen drin, die super spielen, ne?
Ja. Und ich meine, weil du es jetzt auch gesagt hast, auch wenn man die beiden Quarterbacks mal direkt jetzt anschaut, Patrick Mahomes hat für 196 Yards geworfen und Josh Allen für 262 Yards, ja. Also da sieht man schon auch nochmal, okay, da hat Josh Allen in der Hinsicht dann mehr abgeliefert. Ich meine, du kannst ja auch gewinnen, auch wenn du weniger Yards hast, ne? Aber in so einem Spiel, so gefühlt irgendwie beide Mannschaften die letzten Jahre immer so auf Augenhöhe, wenn sie gegeneinander gespielt haben. Also ich freue mich immer, wenn ich die beiden Mannschaften sehen darf und bin da auch neutral. Ich will einfach ein gutes Spiel sehen. Mich hat es jetzt schon gefreut, dass die Bills jetzt da mal wieder gewinnen können gegen die Chiefs auch. Aber interessant wird es natürlich, wenn sie in den Playoffs dann wieder aufeinandertreffen.
Ja, genau. Dann ist es ja so, dass die Bills ja dann von ihrem alles toll, Spiel wirklich auch in eine zentrierte und klare Hinweis übergehen können, auf beiden Seiten. Ne? Also auf beiden Seiten des Balles. Ne? Naja, dann wird nimmer, naja, dann machen wir mal einen Trickplay, dann probieren wir mal was, sondern dann spielen die auch ganz klar nach Struktur und es ist natürlich eine Playoff-erfahrene Mannschaft momentan, die Chiefs, und die können den Schalter umlegen. Ne? Das ist auch ganz interessant, weil wir Chiefs sagen, habe ich vor kurzem hier bei mir gefundene, musst du vielleicht,
ein NFL-Buch oder was ist das? Hast du gerade die Kamera gehalten?
Das ist 1990, also wir gehen zurück in die 90er Jahre. Hintergrundinformationen zur National Football League. Und da war im Prinzip, war die NFL hier in Deutschland zu dem ersten Spiel, also da auch 1990 wurden schon Spiele gemacht. Und da war Marty Schottenheimer, Head Coach, der kennen Sie, die Chiefs da, mit Spielern aus der NFL, also mit einigen Spielern aus der NFL, die dann hier die hier in Deutschland waren, ein Camp gemacht haben, wo ich mit einigen, ja, damals von den Knights noch mit teilgenommen habe. Und da ist auch so eine kleine Hintergrundinformation mit dabei. Also nach Europa kam die NFL erstmals 1977, als der Super Bowl in Großbritannien auf einem Kabelkanal ausgestrahlt wurde.
1977, okay, ja.
Ja, 1977, ja. Und man sagt eben da, dass da in Europa immer mehr Leute am Football eben Spaß fanden. Und die American Bowl, eine Serie im Ausland ausgetragene Spiele, wurde 1986 ins Leben gerufen und fand viermal in Folge im Londoner Wembley Stadion statt und war jedes Mal vollständig ausverkauft. 1989 wurde die Serie um ein Spiel pro Jahr im Tokyo Dome in Japan erweitert. Also Okay. Auch da gab es eben schon die NFL-Spiele. Und 90 feiert American Bowl sein Debüt in Deutschland am 11. August im Berliner Olympiastadion die Kansas City Chiefs und die LA Rams damals. LA Rams hießen sie damals. Also habe ich irgendwie, weil ich was eigentlich in Trainingsplanung suchte, bin ich auf diesen Ordner gefunden, den ich noch von damals habe, von 90 und wie die NFL halt ist, professionell wie immer, für jeden Spieler da so ein, zwei Seiten Informationen, Hintergrundinformationen. Also einfach nur mal so zu sehen, es gibt schon lange. Und ich war damals schon dabei beim American Bowl und war schon spannend damals auch. Ich erinnere mich aber vor allem und vielleicht auch so ein bisschen die Affinität deswegen zu den Bills, dass ich bei dem Spiel, da war ich dann auch näher dabei, da durfte ich dann schon näher dabei sein, Bills gegen die Vikings, war auch in Berlin. Ich weiß nicht wann, das war dann Anfang der 90er.
Okay, ja, ja.
Bills gegen die Vikings und da war ich schon ein bisschen näher dabei, da erinnere ich mich noch bei den Vikings Spiel der Ismail Rocket Radchip. Der war brutal schnell, also der war wahnsinnig schnell, kam von Notre Dame. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wann hat denn die FLE gespielt in Deutschland?
Was ist die FLE? Football League
Europe.
Ach so, Football League Europe.
Football League Europe, die ist vom Axel Gerner damals ins Leben gerufen worden. Und die hatte dann eben auch Amsterdam, ich glaube Stockholm, Frankfurt, Hamburg, München, Munich Thunder gab es damals. Da gab es die Munich Thunder. Und bei dem Munich Thunder hat ein Quarterback gespielt, der hatte mit dem Radchip Ismail eben bei Notre Dame gespielt und war so ein Wahnsinns-Option-Quarterback. Also die haben die Triple-Option rauf und runter gespielt. Okay. Und der hat dann in München gespielt noch. Ja, war alles, also na, es gibt schon viel Football. Du musst lange genug dabei sein, dann kannst du ganz viele Geschichten erzählen daraus. Ich glaube, so kam auch der Coach Rosenberg damals rüber. Der war dann Trainer von den Munich Thunder, glaube ich. Ja, ja, gut. Aber Okay. Also zurück, ne? 80er, 90er Jahre. Und dann
wieder. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist? Ich habe es mal rausgesucht, das war 1993 am 7. August im Berliner Olympiastadion. Die
Vikings haben gewonnen, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, die Vikings haben gewonnen. Das war diese Serie.
20-6, ja.
Es war diese Serie der Bills, die so verdammt gut waren dann in der NFL und viermal im Super Bowl waren und viermal verloren haben, ne?
Ah, okay, ja, stimmt, ja. Ja,
brutal, ne? Und danach sind die ja wirklich mal in der Versenkung verschwunden. Ja. Jahrelang hast du von den Bills nichts mehr gehört und jetzt mit Josh Allen und jetzt kommen sie wirklich auch wieder rauf und ja, sind ja schon mehrere Jahre eigentlich wirklich immer gut vorne dabei. Ne?
Genau, also die waren von 91, 92, 93 und 94 im Super Bowl. Ja, ja
genau, mit Coach Levy.
Okay.
War ein ganz, aber super sympathischer Coach, muss ich sagen, ganz, ganz sympathisch. Hat sich auch sehr viel Zeit für die Deutschen, für die Germans genommen, muss ich sagen. Ja, war gut.
Hört sich nach einem guten Erlebnis an, auf jeden Fall, ja.
Ja, natürlich noch völlig unbedarft damals. Ne? Da war mehr schon das Hochschauen und du musstest ja Football erstmal lernen. Wir waren ja auch nicht irgendwie jetzt da weit. I or die, ne? Du hast einen Power und Ballübergabe und dann, ne, das war natürlich noch lange nicht der Football, den wir heute spielen.
Ja, ja. Ja, aber hört sich spannend an, ja. Ja, aber dann kommen wir wieder zurück zum Chiefs-Bills-Spiel. 30 zu 21 war ja echt knapp am Ende dann, weil du vorhin Ty Johnson mit Rushing erzählt hast, ist ja Josh Allen auch nochmal gelaufen, hat den wichtigen Touchdown dann gemacht. Also das war, also der ist ja nicht aufs Knie, der ist als Zweiter bis in der Endzone war. Also er hat sich nicht stoppen lassen. So.
Was siehst du natürlich schon die Qualitäten eines Leaders, ne? Dass jemand einfach, und das glaube ich, macht ihn schon aus, auch, dass er, ich sage jetzt mal ganz blank die Fahne hochhält. Ne? Der nimmt die Fahne und läuft vorne weg und sagt, los mir hinterher. Und ich glaube, das hat man da auch klar gesehen, was er wollte. Also das will er ja nicht alleine für sich, sondern das will er ja auch für seine Mannschaft. Und dann folgt dir natürlich das Team. Wenn die sehen, hey, der schont sich nicht, der zuckt nicht zurück, der macht das alles, damit wir in den Super Bowl kommen, damit wir weiterkommen und gewinnen. Das sind so Dinge, die, das ist auch nicht unbedingt immer bewusst, aber das geht unterbewusst ja in jedem Spieler über. Ne? Ich kann das nur wieder sagen, auch jetzt bei mir mit der Jugendauswahl in Bayern. Wir haben ja mit dem Lenny Thoma ja da auch so jemanden, ne? Der hat sich nicht geschont, der ist, und dann läuft der und dann redet er nicht immer, sondern dann holt er nochmal ein Yard raus und macht es. Und das gibt natürlich eine Offense-Linie und es gibt allen anderen Spielern natürlich den Kick, hey, der Quarterback macht das auch. Das ist nicht der dann wartet und auf schöne Wetter wartet und dann den Ball ein bisschen verteilt, sondern nee, der will gewinnen, der will, dass wir vorwärts kommen und der schont sich nicht. Und das überträgt sich auf eine Mannschaft und das überträgt sich auch auf eine Verteidigung. Das ist genau das Gleiche. Die stehen dann draußen und sehen, wie eben der Spielmacher alles gibt, damit diese Mannschaft gewinnt. Und das ist schon, war bei dem Jugendländerturnier eben auch so, dass der Lenny da alles getan hat, damit diese Mannschaft gewinnt und sein Herz da auf den Platz gelegt hat und gesagt, hey, wir wollen das gewinnen, ich will das gewinnen. Wir wollen diese Meisterschaft haben. Und das steckt andere an und die machen dann mit, ne? Und die folgen dem. Und ich glaube, das ist auch beim Josh Allen so, aber auch beim Patrick Mahomes so. Der hat ja auch Szenen, wo du denkst, Mann, warum mit der Rübe vorneweg? Ne? Aber das sind so die Typen, ne? Die brauchst du eben dann als Quarterbacks und beide sehr erfolgreich, beide Top-Spieler, Top-Athleten. Also da schenkt sich kaum einer was. Jetzt in dem Spiel eben der Josh Allen mit der Strategie eines strukturierteren Spiels, glaube ich, so ein Ticken erfolgreicher einfach.
Ja, und weil du es gerade nochmal gesagt hast, ich war bei dem Monday Night Game da in Kansas City im Stadion gegen Tampa Bay und da ist er auch dann, der Pat Mahomes musste vom Platz, ist eigentlich schon fast, also die haben ihn am Arm gehoben und hast gedacht, boah, okay, das ist jetzt eine schlimmere Verletzung und ja, das war's jetzt. Ja, dann steht er wieder auf dem Spielfeld und spielt weiter. So, also das ist schon krass.
Du hast natürlich als der Lenny da ein paar Mal den Ball unter den Arm genommen hat, dachte ich auch als Trainer, ich so, oh nee, bitte, pass auf. Aber am Ende bringt's dich einfach weiter und die sind ja nicht dumm, die wissen ja, was sie tun. Und die laufen da nicht blind rein, sondern die haben eben da auch eine Emotion, die sehen eine Lücke, die wissen, da muss was vorwärts gehen, ich brauche das First Down. Das bläut mir ihm ja auch ein. Das hören die ja den ganzen Tag. Hey, First Down für First Down. Geh da rein. Und wenn du siehst, da ist offen, mach das First Down. Safety first. Lass uns konservativ drüber laufen. Ja, und dann machen die das auch. Und dann brauchst du nicht beschweren, wenn sie plötzlich dann unterwegs sind. Ne?
Ja. Und dabei können sie dich halt auch verletzen dann. Aber gut.
Ja.
Ja, hast du so noch irgendwie was vom Spiel, irgendwie den Spielzug, wo du jetzt sagst, da können wir noch drüber sprechen?
Ja, ich kann das jetzt schwer sagen. Das ist so reine Spielzeit, Minute 44 sind die Chiefs im Angriff und du siehst eben mit 21 Personnel, was man ja selten sieht, also ein Tight End, zwei Running Backs drauf, ein Fullback und ein Tailback drauf und die shiften dann eben von einer Formation in die andere und du siehst, wie die Bills Defense darauf reagiert. Und das sieht man, den Play sieht man sehr schön, wie die eingestellt sind. Also wie die wissen, hey, 21 Personnel da und da. Und schon gehen die alle in ihre Gaps, werden von dem Linebacker noch so ein bisschen geleitet. Und da siehst du schon echt die Strategie, die dahinter steckt. Und diese Wahnsinns-Scrooching-Leistung, die in so einem Spiel drinsteckt. Die wissen, hey, jetzt kommt etwas, was du normalerweise nicht siehst. Bumm, und schon schießen die. Und dann auch kein Fehler passiert und du siehst, die stoppen sie dann auch gleich wieder, ne? Dann geht wieder einer raus und dann schießen sie wieder zurück und das, also an dem Play habe ich für mich festgemacht, wow, was für eine Leistung, dass du das alles weißt als Trainer, ne? Wie viel Video-Scouting da dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt, das den Spielern zu teachen, denen das dann reinzubringen und so weiter. Und sie haben sie dann auch dazu gezwungen durch ihre Shifts, dass sie dann doch, also es war ein vierter Versuch und dann haben sie doch gepantet. Und haben sie dann doch mit gebracht, dass sie dann pumpen müssen, weil sie sich dann das nicht spielen haben trauen, weil sie genau gesehen haben, oh scheiße, die sind darauf vorbereitet. Die wissen's.
Ah, okay. Ja, also das hast du direkt wahrgenommen, dass die gecheckt haben, nee, das brauchen wir gar nicht probieren. Dann
das brauchen wir gar nicht probieren. Das Risiko, dass das dann in der Exekution funktioniert, ist zu hoch. Wir gehen zurück und kicken, weil es war an der eigenen 30-Yard-Linie, ne? War ein vierter Versuch an der eigenen 30-Yard-Linie und dann hast du gesehen, hey, wir probieren es jetzt schnell und du hast so genau gesehen, wie die Bills auf alles reagiert haben, auf jede Bewegung, auf jede Motion, sofort geschiftet und dann haben sie eben gesagt, nee, stopp, wir punten doch. Also das sind so die Kleinigkeiten, die ich halt dann wirklich spannend finde an so Spielen. Ne?
Aber so aus Coach-Sicht dann auch, also die würden sich schon darauf vorbereitet haben, dass sie den eigentlich laufen wollen, haben dann während des Spiels gemerkt, dass es nicht klappt. Oder glaubst du, die haben das vorher schon beim Scouting gesehen, dass die Bills da stark sind?
Nein, das weißt du ja nicht, ne? Weil du bringst ja was Neues, du bringst ja was, wo die nicht glauben. Also du spielst es ja nicht dreimal in der Saison, also in der NFL gar nicht. Jetzt bei uns hier in den nationalen Ligen, da spielst du schon ein Play, wo du sagst, na, das geht immer, das läuft, ne? Weil da geht's ja auch mehr um Mismatches. Also du weißt, der Spielzug geht, weil wir auf der Position den Gegner dominieren. Und dann kannst du das immer wieder spielen, weil die ja auch nicht so schnell darauf reagieren.
Ja.
Und umgekehrt genauso. Die Defense blitzt natürlich da, wo sie einen Weak Spot sehen in der Offense Line. Und dann kannst du das immer wieder machen, weil du Mismatches hast. In der NFL musst du dir vorstellen, die Offense Line Spieler der Bills sind ja praktisch oder der Chiefs sind ja praktisch genauso gut wie die Defense Line Spieler der Chiefs dann in dem Fall oder umgekehrt. Also da gibt's ja ganz wenige Mismatches, obwohl es die auch noch gibt. Also auch da suchen die Trainer Mismatches. Die suchen da auch, der ist da ein bisschen schlechter, ne? Da wird dann im Video geguckt, dem seine Hüfte zu schnell auf, da kannst du angreifen, ne? Da kannst du die Hand hinsetzen und so weiter. Also man sucht die schon auch noch, aber die sind natürlich viel, viel geringer. Und was man da halt gesehen hat, ist einfach, was du aufgrund deiner Aufstellung, also des Schemes, du hast ein Scheme und kannst damit den Spielzug des Gegners beeinflussen. Weil du ihm klar machst, ich weiß, was du tust, brauchst gar nicht probieren. Und das ist da schon spannend, ne? Und funktioniert dann auch immer wieder.
Ja, dann brauchst du sofort einen Backup-Plan und dann was anderes.
Und overall muss man sagen, natürlich bei mir auch ein bisschen Tendenz Richtung Bills, aber verdient gewonnen. Meiner Meinung nach sind die Chiefs am Ende einfach ein bisschen zu nervös geworden. Also die wollten dann noch mit aller Gewalt, denen ist, glaube ich, dann irgendwann bewusst geworden, oh scheiße, wir werden geschlagen, das geht in die Hose. Und da sind sie dann ein bisschen nervös geworden und haben nicht mehr ganz so gut ausgeführt. Und klar, die Bills haben sich dann in den Rausch gespielt, ne? Die waren dann vom Momentum her oben, die waren oben auf und haben dann nichts mehr zugelassen. Und haben dann die Chiefs jetzt geknackt nach so und so 9 Siegen, glaube ich, waren es.
Neun Siegen, ja, genau.
Siegen und zu 0. Und jetzt gibt es dieses Jahr wieder keine Perfect Season. Keine Mannschaft kann mehr eine Perfect Season machen.
Ja.
Also die Dolphins feiern wieder, ne? Ich glaube, die machen das. Die Spieler, die es da noch gibt, jedes Mal, wenn das passiert, jedes Jahr, wenn das passiert, habe ich mal gelesen, dann treffen sich die und machen eine Feier draus, ne?
Wenn die erste Mannschaft dann, die jetzt ungeschlagen war.
Wenn es keine Perfect Season gibt, ne?
Ja, die letzte dann quasi, ne? Die letzte Mannschaft, die ungeschlagen war, dann auch noch eine. Ja, okay, geil. Ist doch cool. Da haben die auch noch eine Routine, ein Ritual. Ja, genau. Um sich einmal im Jahr zu sehen. Okay, das ist doch ganz, ganz gut, ja. Ja, das Spiel ist ja doch schon, also ich freue mich immer, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen, ne, so auch Pat Mahomes gegen Josh Allen. Ist es jetzt schon so ein bisschen für dich auch, du bist ja jetzt schon lange im Football auch dabei, wie jetzt zum Beispiel so ein Tom Brady gegen Peyton Manning, so diese Rivalry, wo man sich immer gefreut hat, wenn die gegeneinander spielen. Ist es das für dich auch schon?
Nein, also nee, ist es nicht. Erstens mal muss ich sagen, dass ich der Meinung bin, das ist jetzt meine, und das ist wahrscheinlich eher eine laienhafte Meinung, und die darf man jetzt auch nicht wirklich überbewerten, aber ich glaube, weder der eine, also weder Josh Allen, eigentlich noch weniger, auch, oder Patrick Mahomes sind bisher meiner Meinung nach auf dem Level von den beiden Quarterbacks, also von Peyton Manning oder.
An welcher Stelle nimmst du das wahr?
Naja, eigentlich an ihrer Länge des Erfolges.
Ja,
Also
aber
an
jetzt Pat
dem
Mahomes,
Patrick
Super
Mahomes hat
Bowl-Sieger
schon
ein paar
einige
Mal,
Jahre,
ja.
ja. Das stimmt, aber ich meine, da fehlen schon noch einige Jahre, um an einen Tom Brady zu kommen, ne? Da musst du
Ja,
schon noch ein paar
ja.
Jahre arbeiten, ne, dass du da hinkommst. Der Patrick Mahomes, wie schon gesagt, der besticht ja immer durch seine freie, unkonventionelle Spielweise. Und das macht ihn schon zu einem besonderen Quarterback. Sicherlich der Josh Allen ist momentan einer der besten in der NFL. Da bin ich auch davon überzeugt. Der ist wirklich sehr gut, hat in den letzten Jahren nochmal gelernt und wird immer besser. Die haben
Ja.
beide die Potenziale, um da hinzukommen. Aber jetzt gerade in diesem Spiel, muss ich sagen, war schon die Mannschaftsleistung und auch die Strategien, das Coaching, wie ich da gerade eben erzählt habe, mit diesen Linien, beide Defense-Linien, mit diesen Shifts, wo du immer wieder Trouble machst, die Offensive Line muss umarbeiten und muss umdenken. Und das sind alles Faktoren, die eigentlich so ein Spiel so großartig macht. Natürlich haben beide Quarterbacks, treffen dann oft die richtigen Entscheidungen, sind souverän in der Pocket, geben die richtigen Signale, machen die Calls nochmal besser. Das sicherlich, aber nee, ich würde es jetzt noch nicht als so ein wie nennt man es denn, so eine Rivalry zwischen zwei ganz
Ja,
Großen
Rivalität, ja.
machen. Wenn sie im Super Bowl aufeinandertreffen, glaube ich, dann können wir noch mal drüber reden.
Das wird also passieren, das ist ja AFC, ne?
Ja, genau. Das
Das
klappt schon,
schaffen
ne?
sie ja
Ja.
gar nicht. Also mit Peyton Manning und Tom Brady, ja. Aber die haben ja im Super Bowl, als
Nee, auch
Peyton
nicht.
Manning dann bei Denver war, ja auch
Nee.
nicht gegeneinander
Nee,
gespielt,
haben sie nicht
ne?
gegeneinander gespielt, nein, nein.
Nee, Denver ist ja auch AFC halt. Ja, jetzt war ich falsch, ja.
Also, Peyton Manning, muss man dazu sagen, ist natürlich schon auch eine Ausnahme. War ja ein Brain auf dem Platz, ne? Also, der war, das ist ja ein Football-Brain. Und dann konnte er halt werfen, ne? Das war schon eine Ausnahmeerscheinung. Aber du musst dann halt auch noch deine Mannschaft mitnehmen jedes Mal. Das ist mir jetzt auch ein paar Mal gelungen. Damals, oh, hat, glaube ich, zwei Super Bowls hat er gewonnen, ne? Zwei?
Der zwei, ja, genau.
Oh,
Einmal Colts, einmal Broncos,
und
ja.
einmal Denver, ja. Und da ist schon auch so, dass du den Tom Brady schon mal rausheben musst, ne? Mit so und so vielen Super Bowlen und so lange auf diesem Niveau zu spielen. Das ist schon noch einmal eine andere Nummer, die du da hast, ne?
Ja,
Also
ja.
ich muss sagen, das ist schon für mich grundsätzlich mal, natürlich bin ich aufgrund meines Alters ein Joe Montana-Fan und der das Spiel ja damals mehr oder weniger revolutioniert hat mit dem Bill Walsh zusammen als Trainer und sagenhaft gespielt hat und ja auch vier Super Bowls, glaube ich, gewonnen hat. Aber da noch einmal drei draufzusetzen, ist natürlich eine Nummer, ne? Das ist schon auch die Länge, diese Dauer des Spiels, dass er das immer wieder gemacht hat und diese Disziplin, die er da gezeigt hat. Also, das ist schon eine wirklich sehr anerkennenswerte Leistung.
Ja. Ja, dann muss man es den auch
Und
lassen,
also,
ja.
bitte nicht falsch verstehen, das sind natürlich beides Top-Athleten, Top-Quarterbacks, aber ich glaube halt, so dieser Nimbus eines Tom Brady, da fehlt halt einfach noch ein, da fehlen einfach noch ein paar Jahre.
Ja.
Ja.
Aber gut, die haben ja auch mal angefangen. So, ne?
Ja,
Tom Brady und
genau.
Peyton Manning dann, ja.
Ganz genau, ja. Und da muss man dazu sagen, wenn wir bei den Quarterbacks sind, ich mochte ja den Bruder von Peyton eigentlich noch lieber, den Eli Manning, der auch zwei Super Bowls gewonnen hat.
Ja.
Der hat für die Giants lange gespielt. Und bei dem hatte ich immer den Eindruck, der spielt so frisch. Also der hatte so eine Spielweise, die so eine Mischung aus klarem Verständnis zu dem Spiel und trotzdem Highschool-mäßige Football-Moves hatte, der dann da irgendwie losgelaufen ist und rumgelaufen. Und du hast den Eindruck, der hat immer so ein Grinsen unterm Helm und der hat einfach Spaß dran, an dem, was
Ja,
er da
ja.
tut, ne? Den fand ich da immer noch fast schöner, spielen zu sehen.
Okay, spannend. Ja. Also er gedacht hätte, ja, der macht dann vielleicht, naja, vielleicht mal mehr Fehler oder ist nicht ganz so.
Sicherlich, also
Ja.
sicherlich hat er mehr Fehler gemacht, aber der hat halt spritziger gespielt, würde ich mal sagen. Also frei auf, sportfrei.
Ja, weil wir es jetzt auch kurz von den Broncos hatten mit Peyton Manning. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen haben, aber ich war ja in Denver auch, war zwar nicht bei dem Spiel, aber habe im Stadion mal angehalten, bin mal im Stadion auch rumgelaufen. Und da steht eine Statue von dem ehemaligen Besitzer Pat Bowlen da. Und
Okay.
die ist schon, ja, da ist eine große Statue, er mit Sonnenbrille dann noch und im Hintergrund so, was seine Erfolge sind und wie toll das er doch ist, so, weil während seiner Zeit war kein, also in der Zeit damals war er so der Besitz, der mit die meisten Erfolge zu verbuchen hatte mit den Broncos und dass er irgendwie mal ein Triathlon gelaufen ist und ja, also der findet sich schon ziemlich, ziemlich cool, ja, dass so eine fette Statue von sich selber irgendwie als Owner dann hinbauen hat lassen. Also das fand ich schon lustig. Also
cool. Ja, muss es nicht bewusst sein, ne?
Ja, genau.
Selbstbewusstsein,
ne? Ja,
ich und er hatte sogar ja große Leute, ne? Also John Elway hat er dort gespielt, lange, viele Jahre. Ja. Super Bowl gewonnen, also das, ja, gut.
Ja, aber ich fand es so ein bisschen brollig, bisschen protzig, so, ja. Ey, schaut mal her, ob ich für ein geiler Typ bin. Aber war ganz witzig, das zu sehen. So an der Seite, ja. Gut, schließen wir das Spiel ab, Bills gegen Chiefs dann. Dann könnten wir noch zumindest kurz auf Thursday Night Game eingehen. Es war jetzt in der Nacht, ne? Wir haben es jetzt natürlich nicht im Detail anschauen können, aber war ja auch, fand ich jetzt rein vom Ergebnis her, die Browns gewinnen 24-19 gegen die Steelers und die Steelers hatten ja 8 Siege bis dahin, die Browns erst 2, jetzt haben sie 3 Siege. Ist jetzt rein vom Ergebnis betrachtet schon so, dass ich sage, okay, krass, dass die Browns jetzt da die Steelers dann schlagen. Allerdings gab es ab dem dritten Quarter starken Schneefall und am Ende im vierten Quarter war es eigentlich mehr eine Schneeballschlacht so. Also man hat die Linien zwar noch gesehen, aber alles weiß und ja, da ist es natürlich ein ganz anderes Spiel, oder? Wie siehst du das?
Ja, gut, beide Mannschaften kennen das ja, aber ja, das ist schon eine ganz andere Nummer. Die sind aber bestimmt darauf vorbereitet gewesen, dass das passieren kann. Ich finde es jetzt auch, hätte ich nicht gedacht, dass die Browns da gewinnen, aber du siehst, die Browns sind ein wirklich gutes Football-Team. Die haben das in den letzten paar Jahren, sind die da schon stetig besser geworden und sind jetzt auf einem wirklich guten Weg, Playoffs und auch eventuell da mehr draus zu machen. Also ich sehe die Browns.
Meinst du, sie schaffen es noch mit 3 Siegen und 8 Niederlagen Playoffs?
Naja. Nein, na, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich dachte, die haben jetzt
vielleicht die nächsten Jahre dann, oder?
Du hast recht, ja. Nee, ja genau, die letzten Jahre. Aber dieses Jahr, nee, schaffen sie nicht mehr dieses Jahr. Nee, dieses Jahr geht's nicht. Nee, kriegen sie nicht mehr hin, aber hey, ist ein Erfolg, die Steelers zu schlagen, ne? Ja. Und Steelers da ein Bein zu stellen. Und du siehst, da wird nicht taktiert, sondern da geht's drauf und wird ein Spiel gespielt, ne?
Ja. Ja, ich meine, die haben jetzt auch Quarterback-Position, spielt jetzt Jameis Winston jetzt bei den Browns. Mhm. Er hat auch eine Interception geworfen. Aber in Summe dann eigentlich gut gecoacht, weil sie es halt doch geschafft haben, jetzt gegen die Steelers, die ja mit Russell Wilson als Starting Quarterback und ab und zu mal Justin Fields auch noch zusätzlich auf dem Spielfeld haben. Das finde ich eigentlich, wie findest du das eigentlich, dass die das so durchziehen, Russell Wilson eigentlich spielen zu lassen, aber trotzdem kommt immer mal wieder Justin Fields aufs Feld zusätzlich, oder?
Ja. Ich bin der Meinung, da kann sein, dass ich mal irgendwas rausbildet, wenn ein Trainer mutig ist, dass er eben mit so einem doppelköpfigen Monster spielt. Das war die Galaxy mal gemacht. Das hieß dann das doppelköpfige Monster hieß es. Und das war sehr erfolgreich mit 2 Quarterbacks wirklich zu spielen und die immer wieder spielen zu lassen. Das größte Problem ist, die Harmonie im eigenen Angriff hinzukriegen, dass sie sich bei jedem Quarterback wohlfühlen und umdenken müssen.
Ja.
Aber ansonsten finde ich das für die Verteidigung eine brutal schwere Aufgabe, wenn du da 2 unterschiedliche Quarterbacks stehen hast.
Ja.
Da musst du dich schon, stell dir mal vor, du hast einen Rechtshänder oder einen Linkshänder.
Ja.
Das ist natürlich wird für die hart, Verteidigung ja. Hüfte links, Hüfte rechts. Also das wird... Ja. Also spannendes Modell, muss ich sagen. Spannendes Modell. Ich gehe jetzt mal davon aus, das hat man schon das ein oder andere Mal probiert. Ist nicht ganz so gut gelaufen, aber probieren, ne?
Ja, also mir ist es halt auch am Sonntag schon aufgefallen bei den Steelers, dass immer der Justin Fields auf dem Spielfeld stand. Aber er hat jetzt laut Statistik gestern im Spiel nicht geworfen, sondern ist eigentlich nur gelaufen, soweit ich das sehe dann, ja. 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 Genau, ja.
Na gut, das kann er auch sehr gut, ne?
Ja. Das hat er bei den Bears ja auch schon immer gezeigt. Und wie ist es, mein klar, jetzt verlieren die Steelers ihr Spiel, war jetzt ein Thursday Night Game, hatten jetzt eine andere Routine, wie wenn sie von Sonntag zu Sonntag spielen, hatten ja am Sonntag auch nochmal ein Spiel, weniger Regenerationszeit. Welchen Einfluss hat das dann auch auf so ein Spiel?
Schon allein im Scouting, im Coaching, ja, dann brauchst du den Ruhetag. Du musst dann schon schnell wieder teachen, du musst da reinkommen, dir fehlt die Routine. Und Routine ist ja was uns Sportlern ganz wichtig ist. Ne? Das muss eben immer die gleiche Routine sein. Plötzlich ist eben am Mittwoch nicht mehr ruhig, sondern am Mittwoch ist Action und wegfliegen und fertig machen. Und das bringt einen schon raus. Ne? Also da haben beide Mannschaften aber auch damit zu kämpfen, da bin ich mir sicher. Ne?
Ja, meine Browns
geht's. Es bringt halt genauso. Money, ne?
Ja. Ja.
Thursday Night Game ist ein Money Game und die NFL versucht immer mehr Spiele auf immer mehr Tage zu rücken. Ich glaube, nur Mittwoch ist frei oder Freitag. Ich weiß nicht, welcher Tag. Ein Tag in der Woche ist frei.
Ja, normal. Aber ich glaube, Freitag war auch schon mal bei einem, weiß
dann
nicht,
ist was Mittwoch,
ihr, als,
dann ist
als sie in
Mittwoch.
Brasilien gespielt haben, war auch mal ein Spiel und ja, Dienstag ist, glaube ich, auch einmal die Saison immer ein Spiel. Ja, naja. Ja. Naja, man schaut sich's halt doch an, ja, und.
Ja, man schaut sich's an, ne? Aber du, das ist ja auch, sei doch mal ehrlich, Johannes, wenn du in den USA drüben bist und du bist am Flughafen oder du bist irgendwo, dann läuft da Sport. Ich persönlich finde es toll. Da läuft dann irgendeine scheiß Soap, irgendwas, Dings da, sondern da läuft Sport.
Ja.
Und das ist doch schön. Ja. Also ich finde das, es macht was mit einem.
Kein Trash-TV.
Ja, und wenn du dienstags am Flughafen bist, dann hast du da die Bildschirme und du schaust Sport an. Und wir haben das gar nicht. Wir haben ja wirklich in Europa überhaupt keinen echten Sportsender, also der ähnlich ist einem amerikanischen Sport.
Ja, vor allem in den USA, ja, klar, da hast du ESPN und da hast du ja eigentlich gleich mehrere, die sich eigentlich nur den ganzen Tag mit Sport beschäftigen, ja.
Naja, selbst Fox kann nicht drumrum, auch Sport zu zeigen die ganze Zeit.
Ja, wir haben auch hier Fox Sports Sender, ja.
Genau, hast du ja auch, ne, also, und wir haben nichts.
Gut, Sky hat's mal versucht, DSF irgendwie, aber ja, das
ist
auch kein reiner
durch, ne, bei uns, ne? Es setzt sich einfach nicht
durch. Ja, weil bei uns geht's halt nur Fußball in Anführungszeichen.
Ja, aber selbst das siehst du nicht. Geh doch mal Donnerstagmorgen an den Flughafen in München. Da kommt doch das Fußball.
Ja. Gut, am Samstag laufen natürlich schon auch Spiele dann so, ne?
Ja.
Aber das fand ich ja eh spannend, als ich da zurückgeflogen bin aus Kansas City, da war ja die Wahl, ne? Und da wurde aber nichts übertragen im Flughafen von der Wahl, sondern die wollten da nicht.
Sport wichtiger, ne?
Ja, da wird lieber Sport gezeigt, so, ja.
Genau, da wird nur Sport gezeigt. Ist jetzt vielleicht auch nicht optimal. Also, okay.
Nee, ich denke, die wollten am Flughafen, dass nicht Leute irgendwie in Diskussion geraten und sich, ne, dass dann irgendwie Aufruhr entsteht oder so, aber ja.
Das hätte ja bei einem anderen Ergebnis vielleicht auch wirklich dumm ausgehen können, ne?
Ja, vor allem in Kansas City dann, ja, die doch rot sind, da der komplette Start, ja.
Naja.
Gut, machen wir einen Haken an die NFL, oder hast du noch einen Punkt?
Jawohl, ja.
Ja, jetzt haben wir ja doch wieder lange über die NFL gesprochen, Martin. Wie siehst du das? Du warst ja auch in München, hattest mir da erzählt, also beim NFL-Game, da hast du einen Schweizer getroffen und der schon seit, glaube ich, über 20 Jahren irgendwie die NFL verfolgt, aber jetzt so vom lokalen Football jetzt nicht so weiß, was da los ist. Ne? Also schon eigentlich NFL-Fan und jetzt nicht so sagt, ja, ich bin jetzt Football-Fan und konsumiere auch in Europa Football.
Das ist schon was, das ist wirklich was, Johannes, was mir so zu denken gibt, jetzt nach vielen Jahren im American Football. Ich gehöre jetzt schon zu den Alten im Football. Aber wir schaffen es einfach nicht mit keiner Liga, und da nehme ich die ELF gar nicht aus, wirklich zu begeistern. Die Leute sind NFL begeistert. Also wir haben auch meinem Football-Boom, sondern wir haben einen NFL-Boom. Die NFL hat es geschafft, da Interesse zu wecken mit ihrer Show, mit dem Sport. Aber wir schaffen es nicht, hier wirklich den Transfer zu machen. Du siehst es auch bei den Verbänden, bei den Mitgliederzahlen, die gehen nicht hoch. Also wir müssten ja eigentlich einen Boom haben ohne Ende. Aber die gehen nicht hoch, weil sich die Leute für diese NFL interessieren, diese Show, diese Perfektion. Aber keiner will Highschool-Football sehen. Also keiner will die Arbeit machen, damit diese Spieler mal da hinkommen können. Und da keiner bildet diese Spieler aus, damit sie da mal mitspielen können, sondern wir freuen uns an den amerikanischen Athleten, Und da sie, also das stimmt mich persönlich so ein bisschen traurig, weil der Sport ja viel mehr zu geben hat als nur NFL und Show.
Ja.
Das ist so mein Statement dazu, ne?
Ja, aber ich meine, wir merken es ja selbst, jetzt, wenn die NFL gerade ist, ja, das ist schon eine coole Show, die man dann konsumiert so, ja.
Ja, aber weil ich möchte schon mal betonen, ich konsumiere die NFL, also wenn ich mich da reflektiere, wegen der Perfektion des Sports. Also weil das wirklich die Perfektion ist von dem, was mich wirklich interessiert.
Ja.
Und sicherlich sehen das andere anders und die haben da mehr die Show im Vordergrund und was da passiert. Aber das könnte man in nationalen Ligen genauso sehen. Also es wird auch in Deutschland gibt's One-Hand-Catches irgendwo. Und auch da gibt's Athleten, die gut sind. Für mich ist halt die NFL ja einfach von dem Sport her die Perfektion in dem, was ich tue. Und deswegen schaue ich sie.
Ja.
Ich schaue sie jetzt nicht wegen der Show, also ich persönlich. Aber da bin ich wahrscheinlich auch eine Ausnahme, weil ich schon so lange dabei bin und so weiter. Sondern mich interessiert, hey, welche Techniken spielen die? Wie ist es bei denen? Bewegen die ihre Füße gleich nach vorne? Haben die Fehler und so weiter? Das sind Sachen, die mich interessieren. Weil es sind halt, ne, da muss man ja auch wieder dazu sagen, ne, so ein Top-College-Team hätte nicht den Hauch einer Chance gegen NFL-Spiele. In der NFL sind die Besten der Besten.
Ja.
Die absolut Besten. Und das ist schon, also das ist für einen Trainer, finde ich, begeisternd, dazu zu schauen. Und deswegen schaue ich's. Und die NFL aber versucht, ihren Markt zu erweitern und greift natürlich jetzt die Zuschauer ab. Aber wir kriegen keinen Football-Boom. Wir kriegen nicht, dass die Leute sich für diesen Sport interessieren. Und das ist ärgerlich.
Ja, für einen NFL-Sport dann irgendwie so, ja. Ja.
Ja, aber da interessieren sie sich fürs Merchandise, aber für den Sport selbst, interessieren sie sich wirklich für den Sport?
Also ich muss schon auch sagen, also wenn ich jetzt ein ELF-Spiel und ein NFL-Spiel, finde ich es halt schon, dass beim NFL-Spiel, wie du es schon gesagt hast, ne, dass die einfach von den Athleten her, da passiert einfach krassere Sachen noch, weil die halt auf dem höchsten Level die Sportart auch austragen. Und das ist schon was, glaube ich, was viele Fans auch dann irgendwo fasziniert. Das dann zu sehen, ja. Auch wenn es hier natürlich auch die One-Handed-Catches und so gibt, ja. Also, ja.
Aber die sehen halt anders aus, ne? Das ist klar.
Ja.
Und was verkrampft, ne? Ja, aber wir müssen ja Athleten ausbilden und der Sport soll ja auch in Deutschland irgendwie weiterkommen.
Mhm.
Und das finde ich dann schon schade.
Ja.
Aber klar, da muss man einen Hebel woanders ansetzen. Da muss man dann, da sind nicht die Trainer gefragt und auch nicht die Spieler, da sind natürlich die Organisatoren gefragt. Da sind Leute gefragt, die das organisieren, die sich überlegen, Mensch, wie kann ich das jetzt weiter verbreiten? Und die haben natürlich im ehrenamtlichen Verbandsstruktur geführten Vereinen nicht das Interesse, wie jetzt jemand, der das professionell macht. Ne? Ja.
Ich meine, die ELF versucht es ja in der Hinsicht. Ja.
Ja, aber also gelingt auch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ne? Das ist, ich stelle es mir dann schon noch einmal ein bisschen anders vor. Ne?
Ja. Aber das ist gerade nochmal gesagt hast, ne, wegen der Ausbildung, Leute auch an die Highschools zu bringen. Ich meine, da bist ja du mit der German Football Academy auch dran. Ne? Ihr versucht es ja auch, Leute rüberzubringen. Auch ein Andy Meyer, ja, mit der 24/7 Football School, der ist ja da auch
dran.
Ja,
aber wir versuchen nicht nur da Leute rüberzubringen, sondern wir versuchen schon auch nationale Karrieren zu starten.
Ja.
Ne, also das ist schon so der Fall. Ne?
Ja, ja. Ja, und weil manche kommen ja dann auch, also ne, gehen an die Highschool, kommen wieder zurück und werden dann national auch stark.
Genau.
Ja, aber jetzt nur mal betonen, dass schon was gemacht wird auch, ne? Also mit der German Football Academy.
Natürlich wird was gemacht, aber wenn du seit 1982 dabei bist, dann geht dir das so langsam. Und je älter du wirst, umso langsamer empfindest du das.
Mhm. Ja, okay. Verstehe ich, ja. Ja, und dann würde ich gleich mal noch auf ein Thema eingehen, und zwar hat Football, haben mal ein bisschen recherchiert und auch nachgefragt, weil es doch in der Offseason jetzt um ein paar Franchises wie zum Beispiel den Barcelona Dragons, den Milano Siemens und den Cologne Centurions in der ELF irgendwie sehr ruhig ist, dass man da wenig wahrnimmt, und haben dann sowohl die ELF an sich, die Liga, kontaktiert und auch die FFA, also die Football Franchise Association, die sich ja jetzt neu gegründet hat. Und von der ELF kam dann ein sehr kurzes und knappes Statement. Da hieß es dann so der wichtigste Satz, die Franchises sind eigenständige Unternehmen und es steht der Liga nicht zu, deren Zeit und Personalplanung zu bewerten oder zu kommentieren. Also die ziehen sich da ein bisschen raus und sagen, ja, die sollen das selber machen. Und dann, also ich verlinke euch den Artikel auch mal noch in den Shownotes, könnt ihr euch auch nochmal komplett durchlesen. Das komplette Statement von der FFA, darauf werde ich jetzt nicht komplett eingehen, aber so die wichtigsten Sachen grob, dass eben die Association die Interessen aller Franchises vertritt und die wirtschaftliche Situation innerhalb der Liga eine große Herausforderung mit sich bringt. Und die Liga ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Franchises nicht ausreichend nachkommt. Da gibt es dann regelmäßig Verzögerungen und was viele Franchises in eine wirtschaftliche schwierige Lage gebracht hat. Also es tun sich wohl die Mannschaften an sich eben schwer, die jetzt da in der Liga sind, zu sagen, hey, wir bleiben jetzt da konkurrenzfähig. Und dann ist so die Aussage von der FFA noch, dass während die Liga wirtschaftlich profitabel ist, arbeiten die meisten Franchises defizitär. Problematisch ist auch, dass die Franchises, die in line mit den Interessen der Liga stehen, bevorzugt behandelt werden. Also, dass es da, na, die, weiß nicht, vielleicht so jetzt die Hamburg Sea Devils vielleicht darauf angespielt, ich weiß es jetzt nicht, ne? Die ELF sitzt ja, glaube ich, auch in Frankfurt oder über Patrick Isume halt da, die Connections mit Hamburg vielleicht auch da ist, na, dass die dann irgendwie Vorteile haben, wie jetzt vielleicht dann, keine Ahnung, in Throners in Budapest, ja. Und dann wird noch so als Schlusssatz dann noch mitgeschrieben, dass die Zusammenarbeit zwischen der ELF und der FFA ist von einem kritischen Austausch geprägt. Ja, also da hört man schon raus, eine gewisse Unzufriedenheit mit der Liga, auch dass sie wohl eher ja so nicht so ganz transparent immer kommuniziert nach außen.
Wenn man das so raushören will.
Was hörst du raus, Martin?
Naja, nein, ich höre schon auch sowas raus. Aber da muss man schon mal früher anfangen. Erst einmal ist es die Frage der Begrifflichkeit für mich. Sprache ist wichtig, sage ich schon zu den Spielern immer, Sprache ist wichtig.
Ja.
Sind es tatsächlich Franchises? Also ich habe so eine EMS-Lounge, weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine bestimmte Trainingsmethode.
Okay.
Und das ist eine Franchise. Und dafür, dass ich diesen Namen nutzen darf und dafür, dass ich von denen unterstützt werde, dass ich das Logo nutzen darf, dass das ja auch schon bekannter ist, muss ich eine Franchise-Nehmergebühr bezahlen.
Ja.
So wie ich das noch kenne von der ELF, das kann sich aber geändert haben, aber zu der Zeit, als wir begonnen haben, die ELF, war das eben nicht der Fall. Und die ELF hat dann recht, wenn sie sagt, das sind alles eigenständig geführte Unternehmen und die haben mit uns, das ist nicht unsere Aufgabe, damit einzugreifen. Ein Franchise-Geber greift sehr wohl mit ein. Also die NFL greift ja auch in das Spiel direkt mit ein und auch in die gibt auch den Teams praktisch Vorgaben mit. Und das geht ja dann hier gar nicht, denn es ist ja keine Franchise. Ein Franchise-Geber kann ja ganz andere Forderungen stellen. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, zahlen die einzelnen Teams ja auch nicht an die ELF eine Franchise-Gebühr.
Ja.
Also erst einmal, glaube ich, hat sich das halt einfach so eingebürgert, weil die NFL ein Franchise-Unternehmen ist. Und ich glaube, dass es gar keine Franchise sind, sondern dass jede tatsächlich eigenständig agiert, aber sich den Regeln der ELF, GmbH, KKG, was auch immer es ist, freiwillig unterwirft.
Mhm, ja.
Und insofern natürlich ist es schon mal schwierig, davon zu reden, die Liga muss dann eigentlich nur ihre Verträge einhalten, die sie dann mit den einzelnen Teams abgesprochen hat. Also das finde ich schon mal schwierig. Allerdings ist es andersrum, wenn man eine reine Franchise-Unternehmen machen würde, wahrscheinlich gar nicht nutzbar, weil man gar nicht so viele Geldgeber findet oder so viel Geld hat, dass man sagt, okay, das fangen wir jetzt einfach mal an. Das geht nicht. Und dass eine Liga, die neu ist, also die erst seit ein paar Jahren am Markt ist, natürlich noch hinkt und dass es Probleme gibt, das sollte auch jedem klar sein. Mein Ansatz ist ein anderer, der ist, geht eher Richtung Sport, aber vielleicht wäre der nicht so gut oder nicht so öffentlichkeitswirksam. Ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass hier die Spieler nicht entsprechend ihre Leistungen entlohnt werden. Und mir war bei der ELF, als ich damals dabei war, war mir wichtig, dass die Bedingungen der Spieler besser werden, dass man es vielleicht irgendwann einmal schafft, dass die alle bezahlt werden ordentlich, dass die eine Chance haben, eine Zeit lang im Jahr unter Profibedingungen oder zumindest Semi-Profi-Bedingungen arbeiten zu können.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach eben nicht geglückt oder noch nicht geglückt. Aber da muss halt jeder mit seinen Dingen arbeiten. Mir wird bei dem ganzen Artikel, wird mir der finanzielle Aspekt zu sehr in den Vordergrund gespielt. Warum sage ich das? Klar ist Geld wichtig, aber ich habe das ja selber erlebt. Wenn sich niemand an Regeln hält, die man sich selber gibt, und dann halt, wenn man halt mal Ross und Reiter, dann halt, wenn ich mit einem Spieler verhandle und ihm dann direkt schon mal das, was wir vereinbart hatten, in dem sogenannten Salary Cup, das Höchste, was ein Spieler bekommen darf, wenn ich ihm das sage und sage, hey, pass auf, das kann ich dir geben und ich würde dich gerne bei mir in der Mannschaft haben, und der mir sagt, du, dein Mitbewerber hat mir jetzt direkt schon mal das Doppelte geboten. Dann siehst du, die arbeiten alle selbstständig und die Liga hat überhaupt keinen Einfluss drauf. Und dann wird's schwierig, weil wir wissen ja, das ist jetzt politisch, sportlich, geschäftlich. Es gibt immer irgendeinen, der will unbedingt gewinnen und meint, es ist alles ganz toll. Und am Ende, nach 2 Jahren, ist er pleite. Und das war's das. Da gibt's das Beispiel, die Cologne Crocodiles. Die hatten in den Ende der 90er, haben die sich unglaublich bemüht, haben Geldgeber gefunden, sind 2000 deutscher Meister geworden. Danach ging's bergab, weil der dann das Geld nicht mehr hatte. Der hat sich's gekauft einfach, ne? Und das, also, was ich eigentlich sagen will, ist, man braucht sich nicht beschweren, wenn man nicht eine klare Regel hält. Und dann wird's doch, naja, dann, ich habe das alles erlebt, Johannes. Na, dann machen wir das so, dann stellen wir den da noch an, dann kriegt der da noch einen Arbeitsvertrag. Ist ja bei den Deutschen auch so, und ist doch Quatsch. Gebt euch Regeln, wo man glaubt, davon kann einer gut leben oder das macht Sinn für einen, und dann war's das halt, ne? Und nicht immer dieses, der eine zahlt mehr als der andere. Und ja, dann kaufst du dir so eine Mannschaft zusammen, das ist auch schön, dann wirst du Meister, dann feierst du, die Fans sind verrückt, sind toll. Aber du brauchst doch da nicht dich beschweren, dass das am Ende nicht funktioniert, dass das irgendwo immer zu Reibereien kommt, dass es immer zu Problemen kommt, wenn du dein Geld für Dinge ausgibst, die ja nicht optimal sind. Dann würden, was ich höre, ich bin jetzt ja nicht mehr in der ELF drin und auch nicht so nah dran, aber dann höre ich, ja, das Trainingsstätte wird wieder gewechselt, ne? Ja, wenn ich kein Trainingsprogramm aufbaue, wenn ich nicht irgendwie da mal was finde, wo ich den Sport vorwärts bringe, aber mich dann nach außen hin über schöne bunte Bilder mit der NFL vergleichen will, ja, das funktioniert nicht, Johannes. Das klappt nicht. Also, da bin ich vielleicht auch zu sehr konservativ oder was auch immer. Ich bin davon überzeugt, das Produkt muss am Ende stimmen. Und das Produkt im Sport stimmt nur, wenn du eine Competitive Balance hast. Wenn du, ne, wenn die Browns gegen die Steelers gewinnen können, was keiner erwartet hat. Ja. Dann hast du aber ein gutes Produkt. Dann das ist Sound, das macht Sinn. Da gibt's natürlich einmal eine Mannschaft, in den 80ern waren es die 49ers, in den 90ern waren es die Dallas Cowboys, dann kamen die Patriots, jetzt sind es die Chiefs. Es gibt immer wieder mal so Dinge, aber das wechselt immer und es ist eine Balance da. Aber wenn du dir darüber keine Gedanken machst und es dann doch immer wieder umgehst und sagst, aber den Spieler, den brauchen wir unbedingt. Und nein, im Football brauchst du keine Spieler unbedingt. Im Football brauchst du eine Mannschaft, die muss funktionieren. Und wenn du auf Sensationslust aus bist, dann kannst du das machen. Das ist schön, das begeistert die Leute, aber das führt halt genau zu dem, was dann da passiert. Das führt zu ungerechten, zumindest fühlen sich die Leute ungerecht behandelt oder denken sich, Moment mal, aber ich habe das Geld nicht und das können wir gar nicht. Und das ist non-structure. Das ist halt einfach drauf los. Und ja, es hat einen gewissen Erfolg. Ich bin der Meinung, Erfolg setzt sich, du brauchst es auch, du brauchst auch diese Aufmerksamkeit, das ist alles in Ordnung, aber du brauchst ein Produkt, das gut ist. Und irgendwann ist es halt kacke. Und mein Spruch ist immer, wenn du einen Mercedes fahren willst, aber nur einen Golf bezahlen willst, dann klappt das nicht.
Ja.
Dann wird der Mercedes irgendwann nicht mehr zum Mercedes. Ne? Also so waren halt früher die Sachen, ich will jetzt da VW nicht abkanzeln, ne? Die sind auch teuer, sind auch gute Autos. Ja. Aber das war immer so, ne, was man halt dann immer so sagt, ne? Wenn du eben High-Class willst, dann musst du High-Class bezahlen. Wenn du aber noch nicht High-Class bezahlen kannst, dann fahr doch erstmal mit dem anderen Wagen. Das ist zwar jetzt sehr europäisch, das ist sehr kleinkariert gedacht, aber langfristig. Und was heute ja noch viel wichtiger als langfristig ist, ist nachhaltig.
Wenn wir die Nachhaltigkeit entscheiden werden dann. Ja.
Und das wird dann entschieden. Und mein Bestreben und meine Intention, die ELF zu joinen, mit der ELF zusammenzuarbeiten, war ganz klar, dass der AFVD 15, 20 Jahre lang einfach nichts gemacht hat. Einfach nur da gesessen ist und nichts gemacht hat. Und es war notwendig und die ELF ist notwendig. Es ist eine Liga, die den Spielern eine neue Option gibt. Ja. Aber sie ist eben, sie kommt jetzt und wenn man meiner Meinung nach da keinen Einhalt gebietet, dann kommt sie genau in das Gleiche. Früher hat sich Hamburg die Meisterschaften gekauft, dann war Braunschweig diejenigen, die halt einfach viel Geld mehr haben. Jetzt kann man sagen, das ist halt im Sport so. Ja, man kann aber auch Regelungen finden. Und man kann trotzdem Dinge auf die Beine kriegen. Also in der NFL ist es ja auch so, du hast ja auch einen Salary Cap. Mehr ist halt nicht. Der ist zwar brutal ausgearbeitet und ist alles richtig gemacht, aber der Salary Cap besteht. Und trotzdem können die Mannschaften mehr Geld generieren. Sie dürfen es dann halt nicht für die Spieler ausgeben. Sondern dann muss das Marketing, dann muss die Facility herkommen. Und so baust du halt sowas auf. Wenn du aber dann immer sagst, ja, nein, wir mieten uns da beim Fußballverein ein und dann muss der ELF-Trainer und die Mannschaft kann halt eine Viertelstunde später anfangen, weil die Jugendmannschaft des Fußballvereins vorher noch drauf ist und braucht so nicht, dann ist es ja nachhaltig. Und es ist nicht professionell. Und dann haben wir das Gleiche wie vorher. Und das ist nicht das, wofür ich stehen möchte. Muss man auch so sagen. Dafür will ich nicht stehen. Das bringt uns nicht weiter.
Also hat sich die ELF nicht dahin entwickelt, wo du damals gedacht hast, dass es hingehen
wird? Das weiß ich nicht, weil ich da zu wenig drin bin jetzt zwischenzeitlich. Aber so wie es sich jetzt darstellt für mich, ist die Entwicklung nicht das, was ich mir vorstellen würde für die Sportler.
Ja, weil am Ende sind ja die, weshalb man das Ganze macht auch, ne? Und die Bock haben, den Sport auszuüben. Ja.
Entschuldigung, ich will es jetzt sehr heroisch sagen. Das hört sich immer, die Sportler und so weiter. Nein, natürlich will ja auch ich Erfolg haben und will gewinnen. Ich würde sagen, für das Produkt. Es ist nicht zielführend für das Produkt. Und die Qualität des Produkts leidet darunter. Und am Ende, glaube ich, muss ein Produkt stimmen. Und ein Produkt stimmt halt nicht bei 90-0.
Ja.
Das ist eine ganz einfache Formel. Und da brauche ich kein großer Marketingstratege sein. Das ist kein Produkt.
Ja. Ja, nee, ich meine, da haben wir ja letzte Woche immer wieder drüber gesprochen. Ich meine, ich habe es bei mir selber halt gemerkt. Ich war so am Anfang, als die Saison losging, die ersten 2, 3 Spieltage, hatte ich irgendwie voll Bock, war noch immer wieder Spiele dabei, wo ich dachte, okay, die schaue ich mir an, die können spannend werden. Und dann im Laufe der Saison war es aber so, ja, gut, weiß man eh schon, wie es ausgehen wird und so. Also
genau, dann suchst du dir halt die 4, 5 Mannschaften aus, wo du weißt, die werden competen, die werden am Ende noch dabei sein und alles andere schaust du dann halt einfach nicht mehr an. Ne?
Ja.
Und
ja.
Du kannst auch die Fanclubs nicht immer bei Laune halten. Also Barcelona hat ja eine ganz tolle Fanbase gehabt. Also die waren ja crazy, schon im ersten Jahr, als wir in Barcelona waren. Das war ja crazy. Im ersten Jahr, im allerersten ELF-Spiel war da eine crazy Fanbase. Ne? Die hatten eine Powerparty. Und das war toll, aber das kannst du nicht ewig aufrechterhalten. Du hörst nichts, du weißt nicht, wie es weitergeht. Was macht Barcelona, das so ein Wackelkandidat ist? Ne? Wie geht's da weiter? Die Frage ist, kannst du in Italien eine Mannschaft etablieren? In Italien ist Fußball so stark. Ne? Die Mailänder haben es letztes Jahr auch nicht performt. Und da helfen dann halt nicht alleine ehemalige NFL-Trainer. Die helfen da nicht. Das ist halt
reicht
dann
der Name nicht aus, meint nein. Dann.
Ja. Naja.
Ja. Aber was würdest du davon halten, so, also wenn die ELF auch wie so eine erste und zweite Liga irgendwie machen würde, ja, und dann irgendwie so, dass man halt die guten, dass man halt immer auf Augenhöhe gegeneinander spielen kann?
Nee, weil die zweite Liga wird ja von den Medien nicht betrachtet. Dann fehlt wieder das Geld und nee, ja. Nein. Nein. Ja. Die müssen jetzt hier einen Weg finden, müssen sich da die Nische im Entertainment-Business suchen und dann haben sie eine Chance, da weiter zu performen. Ne?
Ja.
Das ist bestimmt eine Riesenaufgabe. Also ich beneide den Patrick Isume da überhaupt nicht. Ne?
Ja. Schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt, ja. Wo es ja auch im Verhältnis dann auch eher ruhiger zugeht, ist ja allgemein GFL, AFVD, hört man irgendwie wenig im Verhältnis jetzt zur ELF. Könnten die auch noch ein bisschen mehr machen als auch in der Offseason? Wie siehst du das?
Auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Also ich denke eben für eine ELF oder für eine GFL müsste es doch zwischenzeitlich einen 52-Wochen-Content geben, wo jemand ist, der sagt, ich stelle den Content zusammen und jede Woche bringen wir was raus, ne? Das passiert weder da noch da. Klar, braucht man wieder Manpower, ne? Und Manpower musst du halt bezahlen. Die Zeit des Ehrenamts ist vorbei. Da musst du halt dann eine Agentur beauftragen, die kostet sehr viel Geld. Du musst, Johannes, das haben wir ja auch immer wieder gesagt, ne? Das ist ja auch nicht einfach. Das ist schwierig. Aber dann darfst du halt auch nicht immer auf dicke Hose machen. Du musst sagen, da sind wir. Das ist der Status quo. Aber unser Produkt ist auch dementsprechend.
Ja, aber da gibt's jetzt zum Beispiel Football, ne, was der Hendrik gegründet hat. Da ist auch Stefan Heseling mit dabei, bei dem warst du auch schon bei seinem Redcap-Format mit dabei. Und die sind ja eigentlich das ganze Jahr über, beschäftigen sie sich auch mit ELF und mit GFL-Themen und gehen ja darauf ein. Und ne, vielleicht kann man mit denen noch ein bisschen mehr kooperieren und denen dann auch sagen, hey, ne, wir bekommen noch mehr Infomaterial, auch jetzt von der GFL-Seite her irgendwie. Ne, und
da müssen wir jetzt mit denen mal sprechen, ob denn da was kommt oder ob sie das denen allen aus der Nase ziehen müssen oder ob die da jede Woche Content bekommen von denen, dass sie sagen, hey, wir geben da eine Pressemeldung raus. Ne? Und das sind ja Dinge, die eigentlich passieren müssten. Ne?
Ja, weil die haben ja Bock. Also ich habe mich ja mit Stefan Heseling beim ELF-Finale auch länger unterhalten. Und dann sagt er ja, er schaut eigentlich gar keine NFL mehr, weil er da eigentlich so tief da auch drin ist, auch in der Offseason immer irgendwie was los ist auch. Und da hat er da gar keine Zeit, gar keinen Kopf und interessiert dann das Lokale jetzt in Deutschland, in Europa dann viel mehr, egal ob es jetzt GFL oder ELF ist dann, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Hörer die haben, bestimmt viel mehr als wir jetzt zum Beispiel, aber wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen zu Bromance, kommen die mit ihren Themen so weit wie Bromance? Und da ist halt die Frage, was will das Publikum, ne? Was interessiert die? Da ist halt ein langer Aufbau dabei, die nationalen Ligen zu promoten. Das ist ein langer Weg, auch das zu tun, aber muss man dranbleiben. Ja. Du siehst, Bromance hat sich, glaube ich, jetzt auch aus der ELF rausgezogen.
Soweit ich
jetzt NFL habe, und da sind sie erfolgreich, ne? Da läuft's, ne? Also.
Ja. Naja. Jetzt sind wir wieder bei der anderen Thematik mit NFL und europäischem deutschem Sport. Ja.
Schließt sich der Kreis wieder. Ne?
Ja, also jetzt haben wir hier mal ein paar Gedanken, ein paar Anstöße da auch gegeben. Schauen wir mal, was draus gemacht wird.
Ja, und wie viele Nachrichten wir wieder kriegen.
Ja, kommen wieder irgendwelche Hasskommentare. Ja. Nee,
Hasskommentare kommen bei uns ja nicht.
Nee, haben wir nicht. Wir machen mal ein bisschen Kritik. So, oder halt so, hey, na, das sehe ich jetzt anders. Ist aber auch völlig okay. Ich meine, das ist jetzt die Meinung dann von dir oder von mir. Darf jeder seine eigene Meinung ja auch haben und dürft uns auch gerne mitteilen. Findet in den Shownotes einen Link auch, wie ihr uns eine Nachricht schreiben könnt oder eine E-Mail könnt ihr uns schreiben. Und dann hätte ich gesagt, wir sind für die Woche soweit durch. Hey. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht mal wieder ein, zwei Tage früher, wie jetzt Freitag. Ging die Woche leider nicht anders. Und dann.
Immer mehr Arbeit, Johannes. Immer mehr.
Mann, Martin. Aber ich kenne dich auch fast nicht anders gefühlt. So. Es ist immer
Action. Ich erzähle dir jetzt noch was. Ganz kurz zum Schluss. Ich bin ins IHK-Gremium von Rothenburg gewählt worden.
Oha. Glückwunsch.
Genau. Dankeschön. Habe ich mich aufstellen lassen, dachte, naja, als Stellvertreter, sagte mir noch jemand, ja, als Stellvertreter musst du nicht viel machen. Ne? Jetzt bin ich direkt gewählt worden. Gott. Hey, jetzt ist die Verantwortung da, jetzt musst du übernehmen. Das ist praktisch wie so ein Quarterback, ne? Jetzt musst du dann auch vorwärts gehen, ne?
Ja. Jetzt kannst du deine Hail Mary werfen und schauen, ob sie gefangen
genau,
wird.
Ja, genau. Jetzt kannst du Mary werfen. Bin mal gespannt, wie das wird.
Gut, noch kleine Anekdote am Ende. Ja, also dann wieder vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Bewertet uns gerne oder empfehlt uns vor allem gerne weiter, wenn ihr unseren Content gut findet. Das freut uns natürlich. Und dann wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Alles klar. Ciao. Tschüss.